Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Studiengänge bekommen immer mal wieder einen frischen Anstrich. Und im Moment steht das Jurastudium auf dem Prüfstand. Denn von Studierenden gibt es viel Kritik. Zum Beispiel an den Inhalten, die halten viele nicht mehr für zeitgemäß. Ein Thema bei uns heute in der Sendung. Außerdem berichten wir über die Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Köln. Denn da ging es heute um die Frage, wie wir in der Bildung neue Wege gehen können. Große Reformen also, über die wir heute im Bildungsmagazin reden. Ich bin Britta Mersch. Herzlich willkommen. Das Jurastudium, das gilt als besonders anspruchsvoll. Das sieht man zum Beispiel daran, dass viele Studierende teure Repetitorien buchen, um sich auf die Klausuren vorzubereiten, weil sie ohne diese Wiederholung den Lernstoff einfach nicht bewältigen können. Und das ist eine Situation, die ist dringend reformbedürftig. Das finden Studierende und sie sind damit nicht allein, denn sie bekommen Rückenwind von Vertretern aus Praxis und Wissenschaft. Rund 12.000 Studierende und Juristen haben an einer Umfrage zur Reform des Jurastudiums teilgenommen und daraus abgeleitet wurde ein dringender Handlungsbedarf. Heute tagen die Justizminister in Berlin und sie sind begleitet von Demonstrationen für eine bessere juristische Ausbildung. Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske weiß, worum es geht. 12.000 Menschen, die haben jetzt an der Umfrage teilgenommen. Um welche Veränderungen geht's denen denn?
Ja, also der Verein Jureform, das ist ein Verein, in dem sich vor allem Studierende, aber auch Menschen engagieren, die die Ausbildung schon durchlaufen haben, der hat vor einem Jahr diese sehr umfassende Umfrage, sie nennen das sogar eine Studie, gestartet. Warum? Um mal diese Grundstimmung einzufangen, dass in der juristischen Ausbildung vieles nicht gut läuft. Das wollten die einfach mal auf eine Datenbasis stellen. Das Ganze ist sehr umfassend, aber zentrale Ergebnisse sind, dass nur etwas mehr als 20% zufrieden sind mit der juristischen Ausbildung. Die Unzufriedenheit ist also tatsächlich ziemlich groß. Eine ganz große Kritik ist, dass das Jurastudium in Deutschland weitgehend nur als Staatsexamen funktioniert. Das muss man kurz erklären. Man studiert etwa 5 bis 6 Jahre bis zum ersten Staatsexamen und wenn man dann durchfällt, was gar nicht so selten passiert, dann hat man nichts außer Abitur. Das erzeugt natürlich einen enormen Druck. Das kritisieren viele. Und tatsächlich war ein Ergebnis jetzt in dieser Studie, dass über 70% sich ausgesprochen haben, dafür einen Bachelor einzuführen, damit man eben nicht ins Nichts fällt. Ja, und ein weiteres zentrales Ergebnis, das ist, dass 2/3 der Befragten gesagt haben, der Prüfungsstoff, der muss reduziert werden. Und sogar die Mehrheit der Professorinnen und Professoren hat sich dafür ausgesprochen.
Jetzt gab es heute Demonstrationen vor der Justizministerkonferenz. Was ist denn da genau passiert?
Es war eher ein kleines Grüppchen, was sich da versammelt hat. Ich habe so circa 50 Leute gezählt. Aber es hat trotzdem Aufsehen erregt. Eine Justizministerin, die sagte mir, das hätte sie einfach noch nie gesehen, dass es überhaupt eine Demo vor der Justizministerkonferenz gibt. Und die, die da dabei waren, die hatten auch durchaus was zu sagen.
Weil wir einfach extremen psychischen Druck haben im ganzen Studium und das langsam einfach reicht.
Ich glaube, dieses nicht auf Augenhöhe miteinander sprechen ist, was mich am meisten nervt.
Das Jurastudium so antiquiert ist. Es ist einfach angestaubt, es passt nicht mehr in die heutige Zeit, es wurde seit 125 Jahren nicht mehr reformiert. Und letztlich ist auch das Problem, dass die Leute, die was ändern könnten, häufig selber Jura studiert haben, selber unter den Ausbildungsbedingungen gelitten haben und irgendwie denken, jetzt müssen die nachfolgenden Generationen da auch durch. Und das nervt einfach.
Ja, und gerade dieser letzte Punkt, der ist, glaube ich, sehr wichtig, weil der Verein da schafft, etwas aufzubrechen. Also an dieser Studie, da haben sich fast 12.000 Menschen beteiligt, 4% der Studierenden und 4% auch der Richterschaft in Deutschland. Das ist schon bemerkenswert. Hinter dem Verein steht übrigens auch der Deutsche Anwaltverein, auch namhafte Professorinnen und Professoren. Und das zeigt, dass dieses Nach-mir-die-Sintflut-Denken, dass das durchaus aufbricht.
Um welche Reform geht's denn jetzt da genau?
Ja, also erstmal geht es sozusagen um eine ganz grundlegende Forderung, das Thema überhaupt auf die Agenda zu heben. Wir hören da mal Sophie Dahmen von Jureform.
Es ist 22:45, wenn es daran geht, dass die Justiz nicht mehr besetzt ist. Und das wissen die JustizministerInnen. Wir versuchen jetzt nicht dagegen anzugehen, sondern wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen dafür, das ist ganz wichtig, eine Datengrundlage bieten. Wir haben über 12.000 oder fast 12.000 Personen befragt. Damit das ist die größte Studie, die jemals durchgeführt wurde unter JuristInnen. Und die muss angehört werden.
Ja, trotzdem, heute war das Thema aber erstmal noch nicht auf der Tagesordnung.
Gibt es denn eine Chance, dass es wirklich zu dieser Reform kommt?
Ich würde sagen, große Reform, das ist schon dickes Brett, Stichwort Föderalismus. Aber wenn es eine Chance gibt, dann gibt es sie jetzt mit dieser wirklich ja sehr breiten Unterstützung aus der juristischen Community. Und wir hören dazu nochmal kurz Katja Mayer, grüne Justizministerin in Sachsen.
Ich sehe das absolut als Auftrag. Überall wird gutes Personal gebraucht und deswegen müssen wir natürlich schauen, wie können wir das Jurastudium so attraktiv machen, dass es auch viele Menschen gibt, die sich eben für dieses Studium entscheiden und dann auch bis zum Ende Jura studieren, um dann eben für die juristischen Berufe auch zur Verfügung zu stehen.
Ja, und Katja Mayer hat außerdem angekündigt, das Thema dann bei der nächsten Justizministerkonferenz auf die Tagesordnung zu heben. Und auch Felor Badenberg, die neue Berliner Justizsenatorin, hat angeboten, mit dem Verein Gespräche zu führen. Also dieses Vorhaben, die juristische Ausbildung zu reformieren, das wird durchaus nicht ignoriert.
Es gibt im Moment eine breite Diskussion über das Jurastudium. Ann-Kathrin Jeske hat Kritikpunkte und Reformvorschläge für uns zusammengefasst. Vielen Dank. Wir haben gerade schon über die Reform des Jurastudiums gesprochen und das ist nicht die einzige Baustelle, die es im Moment gibt. Denn auch das deutsche Schulsystem, das macht vielen Sorgen. Die Bildungsforscherin Anne Slifka von der Universität Heidelberg, die hat vor ein paar Wochen im Deutschlandfunk ein, und das kann man wirklich sagen, wirklich vernichtendes Urteil abgegeben.
Wir spielen mittlerweile so am Ende der zweiten Liga. Wir sind gerade am Absteigen in die dritte Liga. Wir haben einen erheblichen Modernisierungsrückstand im Schulsystem. Wir stecken da in einem Korsett aus dem 19. Jahrhundert, nicht nur an den Schulen, sondern vor allem in der Systemsteuerung, in der Systemfinanzierung. Das muss man sich so vorstellen wie ein Fahrzeug mit einem Getriebe, in dem die Zahnräder nicht aneinander greifen und es knirscht und irgendwann geht der Motor kaputt. Oder so, als hätte man eine Spedition, die nur Pferdekutschen besitzt und mit der man im 21. Jahrhundert im Weltmarkt bestehen will.
Ja, schöne Bilder und offenbar gibt es großen Handlungsbedarf. Und auch die Kommunen machen sich Sorgen, wie es weitergeht. Der Deutsche Städtetag, der tagt zurzeit in Köln. Und er hat das Thema Bildung heute auf die Agenda gesetzt bei einer Podiumsdiskussion. Und die hat sich mit der Frage beschäftigt, wie wir in der Bildung neue Wege gehen können. Mein Kollege Martin Schütz hat zugehört. Worum ging es denn bei der Diskussion?
Das war eine Diskussion, die wirklich sehr breit angelegt war. Es ging unter anderem darum, welche neuen Wege man eben einschlagen könnte, welche Folgen der Distanzunterricht für viele Schülerinnen und Schüler hatte, aber auch, wie schwierig die Situation für die Schulen vor Ort ist. Also die Runde bestand unter anderem aus dem Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung, aus Karin Prien, der Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein und der Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang. Und es war relativ schnell klar, dass einfach es da sehr, sehr knirscht in dem System und die Analyse, die wir gerade eben gehört haben mit dem Fahrzeug, das ein paar Probleme hat, das war den Menschen aus der Praxis durchaus sehr geläufig.
Was waren denn aus Sicht der Teilnehmenden die größten Baustellen?
Also die Länder wollen sich vom Bund nicht die Kompetenz im Bereich Bildung streitig machen lassen, haben aber den Eindruck, dass sie dauerhaft in der Kritik stehen von Seiten des Bundes und verantwortlich gemacht werden für schlechte Ergebnisse in der Bildung. Man ist da genervt. Der Bund macht selber eigene Vorschläge, legt Programme auf und die Städte haben so den Eindruck, dass sie irgendwo dazwischen stehen, diejenigen sind, die auf der einen Seite eben die Schulen bauen müssen, die instand halten, die sich um Lehrkräfte und Fachkräfte für Kitas auch kümmern müssen. Und dann auf ihre Budgets schauen und feststellen, dass sie kaum Mittel haben und all diese Aufgaben eigentlich für sie aktuell nicht zu bewältigen sind. Parallel hat auch Karin Prien, die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, darauf hingewiesen, dass auch die Länder eigentlich kein Geld über haben, was sie weiter verteilen können. Karin Prien war ja im vergangenen Jahr auch Vorsitzende der KMK, also der Kultusministerkonferenz, kennt also die Perspektive vieler anderer Bundesländer. Und die Städte aber kritisieren das und sagen, ja, die KMK ist uns gegenüber nicht verbindlich genug und es tut sich bei uns gar nichts.
Das heißt, es war dann wirklich auch ein großes Anliegen, dass das Thema beim Städtetag diskutiert wurde?
Also die deutschen Städte sind natürlich auch Bildungsträger, ein sehr, sehr großer sogar. Das ist quasi Teil der kommunalen DNA. Es gab intern im Städtetag auch die Diskussion, ob das Thema Bildung nicht noch prominenter stattfinden sollte. Denn über die Kitas wurde beispielsweise so überhaupt nicht gesprochen hier. Aber der Deutsche Städtetag hat sich dann dagegen entschieden, stärker auf die Bildung zu schauen. Denn es gibt ein zentrales Thema, das hier die Städte besonders beschäftigt. Das ist die Unterbringung und Integration von Menschen, die geflüchtet sind. Da sehen sich die Städte aktuell extrem überfordert, aber auch, weil sie natürlich geflüchtete Kinder in Kitas und Schulen betreuen müssen. Also da spielt die Bildung dann doch auch wieder mit rein.
Gab es denn auch Lösungsvorschläge, die formuliert wurden?
Also was das Thema Geflüchtete angeht, ja, nämlich mehr Geld vom Bund. Und ganz grundsätzlich, was die Schulen oder die Bildung angeht, ja, auch da gab es konkrete Vorschläge. Burkhard Jung, der Oberbürgermeister von Leipzig, hat gefordert, bitte keine langen Diskussionen mehr, das haben wir lang genug gemacht. Es gibt eine Lösung, die für ihn absolut auf der Hand liegt.
Mich überrascht immer, dass man ein unglaublich komplexes System versucht zu fahren, anstatt in der Tat die einfachste Lösung zu fahren, nämlich die Klassen kleiner zu machen und mehr Lehrkräfte einzustellen. Im Endergebnis, glaube ich, würde es für das gesamtfinanzielle System Deutschlands genauso günstig sein, anstatt jetzt diese Verrenkungen zu fabrizieren mit Schulbegleitung, Sozialpädagogen, Psychologen. Das Einfachste ist wirklich, dem Lehrer in der Klasse Unterstützung zu geben, indem er mehr Zeit hat für das einzelne Kind.
Ja, ihm schwebt vor, dass eine Lehrkraft 20 Kinder betreut. Das würde aus seiner Sicht viele Probleme im Bildungssystem lösen. Man muss dazu sagen, in Leipzig, seiner Stadt, sind es aktuell eine Lehrkraft auf 28 Kinder.
Der Deutsche Städtetag hat sich heute in Köln mit dem Thema Bildung beschäftigt. Danke Martin Schütz für den Einblick in die Themen, um die es ging. Und offenbar sehen die Länder jetzt auch, dass etwas passieren muss. Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel beschlossen, verpflichtenden Leseunterricht in der Grundschule einzuführen. In der Planung ist auch ein landesweites Früherkennungsprogramm. Und das soll helfen, dass Kinder bei Bedarf schon vor der ersten Klasse gefördert werden. Da geht es auch ums Lesen. Und auch bei den Sprachkitas ist in Nordrhein-Westfalen eine Entscheidung gefallen. Ab Juli übernimmt das Land NRW die Förderung. Bislang kam die vom Bund. Das teilt das NRW-Verband. Familienministerium mit. Die Arbeit in den über 1300 Kitas kann damit erstmal weitergehen, zumindest bis Ende des Jahres. Und die Sprachkitas, kurz zur Erinnerung, die richten sich vor allem an Kinder, deren Eltern wenig oder kein Deutsch sprechen. Sie übernehmen also auch eine wichtige Aufgabe in der Frühförderung von Kindern. In Lokalzeitungen, da gibt es immer mal wieder Artikel über Menschen aus der Region, die einen ganz besonderen Karriereweg eingeschlagen haben, die zum Beispiel Karriere in der Wissenschaft machen und jetzt als Professor oder Professorin an einer Hochschule arbeiten. In den Berichten gibt es dann auch Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte, aber so richtig greifbar werden die Themen dann oft noch nicht. Und das will das Projekt Heimspiel Wissenschaft ändern. Es wurde ins Leben gerufen von der Hochschulrektorenkonferenz und es soll Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zurück in ihre Heimatorte locken. Und da sollen sie dann über ihre aktuellen Forschungsprojekte berichten. Andrea Luke war bei einer Veranstaltung dabei in Wissen an der Sieg.
Es ist total aufregend und es ist was ganz anderes, ob ich in meine Heimat zurückkomme und über meine Forschung spreche oder ob ich auf einem wissenschaftlichen Kongress meine Ergebnisse vorstelle. Also es ist viel emotionaler.
Martina Heer ist Professorin für Ernährungswissenschaften an der Internationalen Hochschule in Bad Honnef. Gestern Abend stand sie vor einem ganz besonderen Publikum. In ihrem Heimatort Wissen an der Sieg, gut 8000 Einwohner, sprach sie in einem Kulturzentrum über ihr Fachgebiet. Vor allem hat sie sich in den letzten Jahrzehnten mit der Ernährung im Weltall beschäftigt, hat bei großen Missionen von Astronauten und Kosmonauten geforscht. Warum verlieren Astronauten im All an Gewicht und wie kann man mit Ernährung gegensteuern? Und was hat das alles mit dem Alterungsprozess auf der Erde zu tun? Im Publikum viele alte Bekannte, ehemalige Mitschüler, der Bürgermeister.
So ein tolles Thema einfach, mit dem er sonst wenig zu tun hat.
Ich fand es faszinierend zu sehen, was bedeutet die Forschung, die im All passiert, für uns langfristig so im Alter.
Beim Projekt Heimspiel Wissenschaft gehen Wissenschaftler zurück in ihre Heimatorte und erzählen da von ihrer Forschung. Auch der Präsident der Uni Erlangen-Nürnberg, Joachim Hornegger, hat schon mitgemacht. Damals sprach er in seinem Heimatdorf Effeltrich über die Frage, ob künstliche Intelligenz unser Gesundheitssystem revolutioniert.
Was mich dann aber in der Diskussion etwas überrascht hat, dass wir weniger über die Möglichkeiten und Chancen des Ganzen gesprochen haben, sondern wir mehr über die Ängste und Bedenken diskutiert haben.
Dem Informatikprofessor hat die Veranstaltung großen Spaß gemacht und die Bedenken der Zuhörenden kann er durchaus nachvollziehen.
Das liegt auch daran, weil man nicht genau versteht, was wird da eigentlich gemacht und was kommt auf uns zu. Aber wenn man Beispiele aufzeigt, wo man sieht, der Fortschritt hilft jedem Einzelnen, um länger gesund zu bleiben, dann kann man auch die eine oder andere Befürchtung ausräumen.
Genau das ist das Ziel von Heimspiel Wissenschaft, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die man sonst vielleicht nicht erreicht. Denn es gibt zwar viele Veranstaltungen, mit denen die Wissenschaft unters Volk gebracht werden soll, aber meistens findet das in Unistädten statt. Tage der offenen Tür oder lange Nächte der Wissenschaft zum Beispiel. Aber
es gibt so einen blinden Fleck, der einfach nicht wirklich erreicht wird. Und das ist einfach mal der nicht urbane ländliche Raum. Auch einfach da mal hinzugehen, wo Leute vielleicht nicht durch aktive Kommunikation so ohne weiteres erreicht werden.
Sagt Christoph Hilgert von der Hochschulrektorenkonferenz. Die HRK hat das Projekt initiiert und finanziert. Martina Heer musste ihren Vortrag ganz anders konzipieren als bei einem wissenschaftlichen Kongress zum Beispiel und hat sich gedacht,
ich werde erzählen, wie wir das gemacht haben. Auch das kriegt man ja selten zu hören. Wie wird ein Experiment im All durchgeführt? Wie sammle ich Urin im All? Warum untersuche ich die Natriumausscheidung über die Haut?
Urintüten und Astronautennahrung hat sie auch gleich mitgebracht. Die Idee ging auf. Aus dem vollbesetzten Saal kamen viele Fragen. Und viele haben nicht nur ihre alte Schulkameradin in einer neuen Rolle gesehen, sondern nehmen auch aus deren Forschung etwas mit.
Ja, wenn solche Mission wieder startet ins All, dann werde ich schon an diesen Vortrag denken. Ich werde mir da jetzt doch mehr Gedanken drüber machen.
Aber auch Martina Heer und Joachim Hornegger haben etwas mitgenommen.
Dieses Eintauchen in die Vergangenheit und nochmal Revue passieren zu lassen, was man alles schon gemacht hat. Ne?
Da sind Freunde gekommen, die mit mir damals beim Roten Kreuz waren, die mit mir in der Musikkapelle waren. Es ist auch schön gewesen zu zeigen, dass man sich zwar weiterentwickelt, aber und man noch der Alte ist, der gerne mit seinen Kumpels mal ein Bier trinkt und über das spricht, was man so im Alltag macht.
Schiffstheorie. Seehandelsrecht, gefährliche Ladung. Das sind Themen, die stehen auf dem Stundenplan von Studierenden, die Nautik studieren. Der Beruf hat dann auch etwas von Abenteuer. Absolventinnen und Absolventen können zum Beispiel als Kapitäne auf Schiffen arbeiten und dann sind sie dafür verantwortlich, Waren oder Rohstoffe von einem Ort zum anderen zu transportieren. Doch auch auf hoher See gibt es einen großen Fachkräftemangel und der ist sogar so groß, dass der Branchenverband Deutscher Reeder jetzt kräftig Werbung macht für Berufe auf dem Schiff. Wo es im Moment hakt, Johannes Kulms hat nachgefragt im niedersächsischen Elsfleth, denn da gibt es die größte maritime Ausbildungsstätte in Deutschland.
Gleich im ersten Semester ging es für Paul hinaus auf die Ostsee. 2 Wochen war der gebürtige Nürnberger unterwegs mit anderen Studierenden an Bord der Großherzogin Elisabeth, einem 63 Meter langen weißen Dreimaster.
Also das ist um Leute zum Nautikstudium zu motivieren, natürlich eine ganz gute Sache. Wir finden jährlich oder in jedem Semester eine Ausbildungsreise statt für die Leute aus dem ersten, aus dem sechsten Semester. Und die lernen da so die Grundfertigkeiten, was Steuern angeht und Flaggenkunde und solche Sachen.
Der Traditionssegler liegt an diesem Vormittag in seinem Heimathafen Elsfleth. Das etwas verschlafen wirkende 9000 Einwohnerstädtchen unweit von Bremen ist einer von 3 Standorten der Jadehochschule und größte maritime Ausbildungsstätte der Bundesrepublik. Knapp 250 Studis sind derzeit eingeschrieben in einem der Bachelorstudiengänge aus dem Bereich Nautik und Seeverkehr. Das Nautikstudium ist in Deutschland immer noch der klassische Weg für all jene, die Kapitän oder Kapitänin werden wollen. Auf dem Lehrplan stehen nicht nur Mathe, Physik, Englisch und Informatik, sondern zum Beispiel auch Lehrveranstaltungen in Gesundheitspflege, Personalführung und Wirtschaftsprivatrecht. Oder in Meteorologie, wo die Studierenden lernen, dass es ein zuverlässiges Netz an Messstationen braucht, um Wettervorhersagen zu treffen.
Wir haben driftende Bojen, Schiffe, Flugzeuge. Wir haben einen ganzen Haufen an Satelliten, deren Bedeutung wir hier schon uns angeschaut haben. Und wir haben Stationen an Land, das ist das, was wir gerade eben hier gesehen haben.
Doch auch ohne Bojen und Sonden ist klar, dass Deutschland bei der maritimen Nachwuchsgewinnung vor großen Herausforderungen steht. Dafür reicht bereits ein Blick in die Statistik des Verbands Deutscher Reeder. Zwischen 2005 und 2009 boomte die Branche. Fast 900 Menschen begannen jedes Jahr eine praktische oder akademische Ausbildung im maritimen Bereich. Doch dann kam die schwere Finanzkrise und die wirkt bis heute nach. In den letzten 10 Jahren kreiste die Zahl der maritimen NeuansteigerInnen an der 400er-Schwelle. Sind die besten Jahre der Seefahrt in Deutschland vorbei?
Nee, das würde ich so nicht sagen.
Christoph Wand fuhr früher selbst als Kapitän zur See. Heute ist er Studiendekan an der Jadehochschule in Elsfleth.
Die Seefahrt hat sich gewandelt, sowohl was die Arbeitsbedingungen anbelangt, als auch was die Schiffe anbelangt, was die Ausbildung anbelangt. Ich sehe die Seefahrt auch in Deutschland nicht am Ende.
Der maritime deutsche Nachwuchs wird gebraucht, sagt Christoph Wand. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass die Reedereien bei der Personalwerbung noch Luft nach oben haben. Seit Jahren wird die deutsche Handelsflotte immer kleiner. Auch die Zahl an Ausbildungsplätzen geht zurück. Viele Reedereien setzen vor allem auf Seeleute von den Philippinen, weil sie für deutlich weniger Geld arbeiten als deutsche Crewmitglieder. Wand wünscht sich ein stärkeres Umdenken in der Branche.
Wir haben immer noch viele Reedereien, die Zeitverträge geben. Und das ist natürlich was, was für junge Leute keine Perspektive bietet auf lange Sicht, sodass man dann auch eher in Landberufe wechselt.
Und dann ist da noch das Thema Work-Life-Balance. Immer weniger junge Leute können sich heutzutage vorstellen, über Monate von ihren Familien und Freunden getrennt zu sein. Paul, der im dritten Semester in Elsfleth Nautik studiert, kann das.
Ich kann mir gut vorstellen, in der Handelsschifffahrt auch zu fahren, technisch von den Fahrtgebieten. Es gibt so viele spannende Berufe.
Dass Paul dies beim Kaffeetrinken in der Mensa so betont, liegt auch daran, dass er sich ursprünglich aus einem ganz anderen Grund für das Nautikstudium entschieden hat. In seiner Heimatstadt Nürnberg hat er viel mit Geflüchteten gearbeitet und gehört, dass auf den NGO-Seenotrettungsschiffen im Mittelmeer Verstärkung gesucht wird. Genau deswegen will Paul Kapitän werden.
Das ist eins der goldenen Gesetze der Seefahrt, ne? Also Menschen, die in Seenot geraten sind, zu retten.
Doch seit seiner Ankunft in Elsfleth hat er festgestellt, wie vielfältig das Nautikstudium ist. Und Paul hat nun den Eindruck, dass ihm später auf vielen Schiffen die Türen offen stehen.
Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Und ich gebe nach den Nachrichten ab an die Kollegen von Corso Kunst und Pop. Und die erinnern natürlich nochmal an die große Tina Turner.